herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es geht aufwärts an der Wall Street beim Dow Jones, wirklich beeindruckend, denn die Aktien von IBM verlieren ein Viertel des Börsenwertes, nachdem die Umsatz- und Ertragsziele verfehlen. Das Management warnt, Kunden hätten CapEx-Investitionen verschoben von Dienstleistungen und Software in Richtung Hardware. Ja, die Memory- und AI-Infrastrukturwerte sind entsprechend fest und die Software-Aktien haben entsprechend Gegenwind. Ansonsten sehen wir sehr solide Ergebnisse im Bankensektor. JP Morgan, Bank America, Citi, Wells Fargo, alle schlagen die Ziele. Aber wirklich profitieren können vor allen Dingen die Aktien von Goldman Sachs. Wir sehen hier einen Umsatzsprung von fast 40% im Vergleich zum Vorjahr. Die Inflationsdaten geben ansonsten Entwarnung mit den Verbraucherpreisen unter den Schätzungen der Wall Street. Die Renditen laufen leicht zurück am langen Ende und das, obwohl der Ölpreis weiter anzieht, WTI bei $80, befeuert durch die Turbulenzen im Nahen Osten.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und damit das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Ja, es war schon ein wilder Vormittag an der Wall Street, ein Schock von IBM. Man wird nicht in der Lage sein, die Umsatz- und Ertragsziele der Wall Street einzuhalten. Die Umsätze verfehlen die Schätzungen um etwa $600 Millionen. Warum? Kunden verlagern ihre CapEx-Investitionen von Software und Services in den Hardware-Bereich, also Server, Storage, Memory. Der AI-Infrastruktur-Trade flammt also wieder auf, das stützt den Nasdaq und wirft die Frage auf, wie es im Software-Sektor denn nun weitergeht. Ist das ein Problem, das nur IBM hat? Oder ist das ein Problem, das viele andere Unternehmen auch sehen? Und damit hängt eine neue Wolke über den Aktien der Software-Werte, die allesamt an der Wall Street unter Abgabedruck stehen. Ja, ansonsten sind es vor allen Dingen die Ergebnisse der Banken, die im Fokus stehen. Und ich finde vor allen Dingen eine Beobachtung spannend. Die Ergebnisse der Banken lagen alle über den Erwartungen des Marktes. Und trotzdem notierten alle diese Werte vor dem Opening der Wall Street schwächer. Und genau das hat sich geändert. Der Dip wurde gekauft. Wir sehen Kursgewinner auf breiter Front innerhalb der ersten Handelsstunde. Auch JP Morgan dreht ins Plus und die Aktien von Goldman Sachs führen die Gewinnerliste an mit einem Anstieg von über 7% in der ersten Handelsstunde. Und damit bleibe ich mal bei Goldman. Die Zahlen sind wirklich atemberaubend bullish. Wir hatten einen Umsatzsprung im Vorjahresvergleich von fast 40%. Die Investmentbanking-Einnahmen sind um 55% gestiegen auf $3,4 Milliarden. 600 Millionen mehr als die Wall Street erwartet hatte. Die Aktienhandelsumsätze 70% im Plus, 7,4 Milliarden, 2,4 Milliarden höher als erwartet. Bei Goldman Sachs, ja, feuern alle Zylindern und kein wen wundert es bei den ganzen Börsengängen und den Kapitalerhöhungen. Davon profitiert natürlich Goldman exorbitant und die Hoffnung ist jetzt groß, dass bei Morgan Stanley, die im Wochenverlauf die Zahlen melden werden, dass es dort ähnlich aussieht. Und ansonsten sehen wir bei im Prinzip allen Banken das gleiche Strickmuster. Investmentbanking donnert durch die Decke. Bei JP Morgan sind die Einnahmen um 30% gestiegen, bei der Bank of America um 50%, bei der Citigroup um 44%. Der Wertpapierhandel auch bei all diesen Banken ausgesprochen stark, vor allen Dingen aber, wie gesagt, bei Goldman Sachs. JP Morgan konnte aber auch einen Einnahmesprung im Wertpapierhandel, im Aktienhandel sehen von 86% auf 6 Milliarden, 2 Milliarden mehr als die Wall Street erwartet hatte. Gleichzeitig, und ich fasse die alle mal zusammen, weil die Bank of America, die Citigroup, JP Morgan, können im Prinzip alle hier über einen Kamm geschoren werden. Wir sehen nicht nur starkes Investment Banking, wir sehen starke Wertpapierhandelsumsätze und wir sehen gleichzeitig sehr starkes Kreditwachstum. Das spricht im Übrigen auch für die US-Wirtschaft. Das Kreditwachstum bei JP Morgan erreichte 10%, das Kreditwachstum bei der Bank of America 8%, bei der Citigroup auch ein sehr gesundes Kreditwachstum, waren wir es hier, das kann ich jetzt bei den ganzen Zahlen nicht finden, aber auch hier sehr starkes Kreditwachstum, bei Wells Fargo ein Kreditwachstum von 12%. Also die Einlagen wachsen, die Kreditvergabe wächst und die Aussagen der Banken zum makroökonomischen Umfeld, Iran-Krieg hin oder her, bleiben bullish. Die USA seien widerstandsfähig in diesem Jahr, so JP Morgan. Das Geschäft im Firmenkundenbereich ist stark mit Investments und auch im Bereich der Neueinstellungen. JP Morgan mahnt dann aber auch, wir sehen tektonische Verschiebungen, Krieg, geopolitische Spannungen. Inflation sei immer noch sticky, also klebrig. Aber so ist es bei Jamie Dimon, der hat immer noch einen Touch von aber mit an Bord. Bei der Bank of America sieht das nicht so aus. Hier sagt man, Widerstandsfähigkeit ist beeindruckend, die Wirtschaft sei gesund, die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und Unternehmen stark. Die Produktpipeline oder die Pipeline insgesamt für die Bank of America sei kurzfristig sehr stark mit mehr Kreditnachfrage im kommerziellen Bereich. Auch die Citigroup kann feiern, $3.15 Gewinn pro Aktie, viel höher als erwartet. Wir sehen übrigens bei fast allen Banken auch geringere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Das ist auch ein Zeichen, dass es um die Wirtschaft hier insgesamt ganz gut steht. Also die Banken beeindrucken und vor allen Dingen die Aktien drehen alle ins Plus und das ist ein insgesamt zumindest mal ganz gutes Omen für den Startschuss der Berichtssaison. Ich will nochmal auf IBM zurückgehen. 17,2 Milliarden Umsatz ist gerade mal 1% Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich. 17,9 Milliarden wurden erwartet. Wie gesagt, Kunden verschieben Aufträge, CapEx-Investitionen verlagern sich Richtung Memory Storage, ne, alles AI fokussiert im Hardware-Sektor. Man versucht dadurch, mögliche weitere Preisanhebungen vorzubeugen. Das ist natürlich sehr bullish für den AI-Infrastrukturbereich. Wir haben ja diese Woche noch die Zahlen von ASML und von Taiwan Semiconductor. Gutes Omen also hier. Die Frage wird allerdings sein, wie viele Bestellungen werden eigentlich doppelt und dreifach eingereicht, nur in der Hoffnung, Angebot letztendlich zu erhalten. Insgesamt aber, wie gesagt, ein gutes Omen für diesen Sektor, der in dieser Woche noch stärker mit im Fokus stehen wird. Ja, ansonsten haben wir HCA Healthcare, die Aussichten senken, Krankenhausbetreiber, das zieht dann auch andere Unternehmen im Bereich der Medizintechnologie mit nach unten. Intuitive Surgical unter anderem, die am Donnerstag Zahlen melden werden. Auch hier sehen wir ein bisschen Abgabedruck. Ja, wir haben natürlich immer noch auch die geopolitischen Spannungen. Das Thema Iran steht mit im Fokus. Weiterhin der Ölpreis zieht an. WTI bei etwa 80, 81 Dollar an der Wall Street. Die Frage wird hier letztendlich sein, was China auch machen wird. Baut man jetzt die reduzierten strategischen Lagerbestände an Öl wieder aus? Dann müsste der Druck auf Öl eigentlich noch mehr zunehmen. Es bleibt aber die Hoffnung, dass sich die USA letztendlich gesehen mit dem Iran doch einigen werden. Heute findet ein Treffen statt mit Donald Trump und dem Premierminister des Irak. Vielleicht wird hier die Gelegenheit genutzt, wieder beschwichtigende Worte zu nennen. Aber die Situation ist natürlich erheblich verfahren. Der Iran hätte im Prinzip einen guten Deal gehabt. Das Memorandum of Understanding war kein guter Deal für die Vereinigten Staaten. Und gleichzeitig gibt Donald Trump wieder Vollgas, auch mit der Aussage, ja, eigentlich könnten ja die USA 20% Mautgebühr verlangen für den sicheren Transfer der Straße von Hormuz. Ist natürlich blödsinnig, wird nie im Leben kommen, ne? Denn 20% muss man mal durchrechnen. Ein Tanker hat etwa Öl im Wert von 170 Millionen Dollar an Bord. 20% würde 34 Millionen Dollar Vieh bedeuten, die dann an die Vereinigten Staaten fließen. Das wird so nicht kommen, abgesehen davon diplomatisch auch sehr unklug, weil der Iran natürlich dann sofort gesagt hat, ja, seht ihr, wir wollten auch eine Transfergebühr haben, eine Mautgebühr. Dann haben die Amerikaner gesagt, das sei illegal, ne? Internationale Gewässer, das geht gar nicht. Ja? Aber schaut mal her, die USA wollen das jetzt auch machen. Das ist die Bestätigung dafür, dass wir ja eigentlich, wir, der Iran, den richtigen Weg gegangen sind. Und wir würden im Gegensatz zu den USA auch faire Preise verlangen. Also sehr verfahrene Situation, muss man sagen. Und eine militärische Lösung gibt es im Prinzip nicht. Beide Seiten wären gut beraten, hier letztendlich aufeinander zuzugehen. Dass die Renditen der Staatsanleihen heute trotzdem sinken, liegt an den Verbraucherpreisen. Die Verbraucherpreise im Juni lagen auf breiter Front unter den Erwartungen des Marktes. Die Renditen im 10-jährigen Bereich sind von 4,63 auf 4,57% zurückgefallen. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie 0% im Vergleich zum Mai, 2,6% Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Wall Street hatte mit 0,2 und 2,8% gerechnet. Und die Gesamtrate, vor allen Dingen wegen der sehr stark gesunkenen Energiepreise, minus 0,4%. Minus 0,2% wurden hier erwartet und auch im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 3,5% erwartet wurden, 3,8%. Wenn wir uns jetzt die Subkomponenten mal anschauen, der Energiekomplex ein Minus von 5,7% im Vergleich zum Vormonat. Das hat natürlich immens geholfen, aber, und das ist fast noch wichtiger, auch andere Komponenten zeigen, Inflation hat ein bisschen Anschwung verloren. Nahrungsmittelpreise 0,2% im Plus. Ähnliche Steigerungsrate wie im Vormonat. Der Dienstleistungssektor 0% Preissteigerung. Hier hatten wir im Mai noch 0,3%, im April 0,5%. Die Mietpreiskomponente nur plus 0,1%. Im Mai waren es noch 0,3%. Also ein abkühlendes Signal hier letztendlich gesehen. Auch der Rechenschaftsbericht von Kevin Warsh läuft übrigens gerade parallel, kommt ganz gut an, muss man sagen. Wie gesagt, die Renditen der Anleihen laufen hier leicht zurück. So, ganz kurz noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Die Aktien von Apple werden heute auf Verkaufen abgestuft von der KeyBank. Das Kursziel nur noch $250. Man sagt, dass die Preissteigerungen, die unlängst umgesetzt würden, werden im nächsten Jahr zu reduzierten Schätzungen, Volumenschätzungen für Mac, iPad und Wearables führen für das Jahr 2027 und die iPhone-Produktion dürfte insgesamt auch aufgrund der Preisanhebungen abkühlen. Wir sehen geringere Upgrades auch hier in den Vereinigten Staaten. Ansonsten haben wir noch, was haben wir noch? Die Aktien von Netflix, die ja auch diese Woche Zahlen melden werden. Zurückhaltung, Barclays senkt das Kursziel auf 85, bleibt nur bei halten. Morgan Stanley senkt das Ziel auf $90 von 115, bleibt hier bei kaufen. Aber die Kommentare beider Häuser nicht unbedingt besonders überzeugend. Morgan Stanley sagt, das zweite Quartal dürfte ja im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen liegen. Ähnliches für Aussichten für das dritte Quartal und die Guidance für das Fiskaljahr 2026 dürften im Grunde auch bestätigt werden. Naja, klingt nicht wirklich sexy. Trotzdem Morgan Stanley mit einer Kaufempfehlung. Wir haben Tesla bei Barclays, das Kursziel wird angehoben auf 370, man bleibt aber nur bei halten und bei Morgan Stanley ein Kursziel von $417, da bleibt man auch nur bei halten und man sagt also, dass das zweite Quartalergebnis, das demnächst gemeldet wird, dürfte starke Zahlen im Bereich Autoauslieferungen zeigen, die wurden ja auch schon gemeldet, auch der Energiebereich könnte positiv überraschen, aber die Wall Street fokussiert sich eben auf den Bereich autonomes Fahren, Skalierung, Robotaxen und Optimus, Ausbau und Skalierung. Was kostet die Ausbau und Skalierung von Optimus? Das ist letztendlich gesehen dann auch noch wichtig, aber wird entscheiden darüber, wie die Aktie wohl performen wird. So, Guys, jetzt wünsche ich euch noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bindungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.